Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Angesichts der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung viele Maßnahmen erlassen. Einschränkung der Versammlungsfreiheit, der Bewegungsfreiheit, der Gewerbefreiheit und der Lehrfreiheit an Universitäten. Diese Maßnahmen sollen dazu führen, dass die Kurve der Infizierten abgeflacht wird, um somit das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Im Vergleich zu Italien, Spanien oder auch den USA sind wir aber recht gut aufgestellt, so heißt es immer wieder. Vor der Corona-Pandemie wurde jedoch noch diskutiert, dass Krankenhäuser geschlossen werden müssten. Professor Dr. Andreas Baiwas ist Volkswirt und hat sich auf die Gesundheitsökonomie und die deutsche Krankenhausinfrastruktur spezialisiert. Er ist nun telefonisch dazugeschaltet und beantwortet uns ein paar Fragen. Herzlich willkommen, Professor Baiwas. Am Anfang stellen wir unseren Experten in der Rubrik Forscher gefragt drei kurze Fragen und bitten um drei kurze Antworten. Die erste Frage lautet, und es ist eine sehr persönliche Frage, bereitet Ihnen die aktuelle Situation Angst? Und wenn ja, warum?
Ja, liebe Frau Hahn, vielen Dank für die Frage. Persönlich sehe ich es aus zweierlei, oder würde ich sagen, aus drei Perspektiven. Als Gesundheitsökonom glaube ich, wir sind relativ gut aufgestellt mit unserem System. Da habe ich nicht so große Angst. Aber ich habe natürlich auch als Volkswirt, der ich nun einmal bin, schon auch Sorge, wie es um die Konjunktur unseres Landes weitergeht und wie wir sozusagen diese konjunkturellen Einbrüche hinbekommen. Und dann ganz persönlich habe ich natürlich schon auch Angst. Meine Frau ist selbst niedergelassene Zahnärztin, behandelt Patientinnen und Patienten im Notdienst und ist erst ja sehr spät und immer noch nicht ausreichend mit nötigem Schutzmaterial und Schutzmasken beliefert worden. Und da hat man natürlich auch ganz persönlich um seine Lieben in der Familie Angst, dass alles gut geht.
Die zweite Frage: Haben Sie Vertrauen in unser Gesundheitssystem?
Natürlich habe ich Vertrauen in das deutsche Gesundheitssystem. Wir sind international, das waren wir vor der Krise und sind wir in der Krise und ich glaube auch nach der Krise gut aufgestellt, auch wenn es zu einer Reihe von Problemen kommt und auch wenn die Pandemie wirklich sich extrem ausweiten sollte, was nun wirklich keiner von uns hofft und wo ja alle Maßnahmen der Zeit ergriffen werden, dass das nicht passiert, sicherlich natürlich auch hier sozusagen vor einer dramatischen Überforderung stehen kann. Kein Gesundheitssystem der Welt kann eine dergleichen Pandemie einfach so abfangen. Aber ich denke, wenn die Maßnahmen wirken, dann sind wir doch ziemlich gut aufgestellt.
Und die letzte kurze Frage: Welche Maßnahmen halten Sie momentan für absolut notwendig?
Ja, die erste Maßnahme, die ja bereits eingeleitet wurde, auch vom Bundesministerium für Gesundheit, ist, dass wir derzeit so weit wie möglich alle verschiebbaren Operationen, medizinische Leistungen verschieben, um Intensivkapazitäten freizuhalten, falls eben wirklich mehr Ansturm in die Krankenhäuser kommen sollte. Und was ich sozusagen in der derzeitigen Diskussion als mit epidemiologischem Blick in die Krise für unerlässlich finde, ist, dass wir eine dramatische Ausweitung der Testkapazitäten ermöglichen. Ich glaube, das ist ein Weg, den auch andere Länder schon gegangen sind, der es uns helfen kann, die Pandemie schnell und effizient einzudämmen. Und als dritten wichtigen Punkt glaube ich, dass wir dringend, und da sind ja auch alle dran, mehr Schutzkleidung bekommen, um insbesondere das besonders vulnerable Klientel wie ältere Menschen, aber vor allem auch medizinisch-pflegerisches Fachpersonal zu schützen. Denn die sind ja, wie wir so schön sagen, systemkritisch und ohne die wird es in den nächsten Wochen nicht weitergehen.
Ja, jetzt sind wir schon im Thema und kommen schon zu meiner ersten Frage. Werfen wir zunächst einen Blick auf die aktuelle Situation. Ist es gut, dass es nun doch nicht zu den Krankenhausschließungen gekommen ist?
Ja, vielen Dank für diese Frage, die wir derzeit natürlich im Gesundheitswesen ja intensiv diskutieren. Und ich ja auch einer vor der Corona-Krise und ich muss auch sagen, in und auch nach der Corona-Krise einer der Verfechter bin, dass ich sage, ja, die Bündelung von Krankenhauskapazitäten machte vorher Sinn, würde aber auch jetzt und macht auch jetzt Sinn und wird auch in einer Welt nach Corona Sinn machen. Ich glaube, es gibt natürlich da auch verschiedene Sichtweisen, aber wenn ich viele meiner Kolleginnen und Kollegen der Gesundheitsökonomen auch hier zitieren darf Uns ging es eigentlich nie darum, Versorgungskapazitäten zu schließen, sondern vielmehr die Frage, haben wir nicht eine zu dekonzentrierte Krankenhausinfrastruktur und müssen wir nicht sozusagen vielleicht auch einzelne Krankenhäuser schließen, umwandeln in Versorgungseinrichtungen, um dann aber an anderer Stelle, und das ist ganz, ganz wichtig, in sogenannten, ja, unsere dänischen Nachbarn nennen es Superhospitals, die hervorragend ausgestattet sind, dann die Versorgung, auch intensivmedizinische Versorgung auf höchstem Niveau zu bündeln. Das heißt, Krankenhausschließung heißt nicht, dass wir die Versorgungskapazitäten reduzieren wollen, sondern dass wir sie eigentlich nur in größeren Krankenhäusern besser bündeln. Denn die Hauptknappheit, der wir zumindest vor der Krise unterlagen und jetzt sicherlich auch in der Krise und sicherlich auch nach der Krise, ist ja das qualifizierte Fachpersonal, das medizinisch-pflegerische Fachpersonal. Und umso sinnvoller erscheint es uns auch jetzt in der Krise, ja, dass die Personalkapazitäten so zu bündeln, dass wir so schonend wie möglich mit den Kräften, mit den Personalressourcen arbeiten können, um vor und nach der Krise und auch in der Krise kranke Menschen behandeln zu können.
Politiker überlegen derzeit, ob medizinisches Personal und angehende Mediziner nicht zum Dienst zwangsverpflichtet werden können. Ist das eine Lösung oder gibt es alternative Möglichkeiten? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, also natürlich als liberaler Ökonom ist man immer eher ungerne gegen oder für Zwangsverpflichtungen und für die Einschränkung von Bürgerrechten, aber ich glaube, es ist jetzt noch nicht an der Zeit, so dramatisch ist die jetzige Situation, die Versorgungslage ja noch nicht, dass wir schon in eine dergleichen Phase kommen. Aber man muss natürlich sagen, falls es, und das wünschen und hoffen wir uns natürlich nicht, zu einer wirklich größeren Ausweitung der Pandemie auch in den stationären Kapazitäten der Krankenhäuser kommen sollte, dann muss man auch sicherlich über sowas nachdenken. Aber ich glaube gar nicht, dass man vielleicht mit der Verpflichtungskeule kommen muss, denn ich appelliere da eigentlich sehr, und das merkt man ja auch, an Herz und Verstand und an das Verantwortungsbewusstsein derjenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Und im Übrigen finde ich es eine tolle gesellschaftliche Debatte, die wir derzeit führen. Jetzt erkennt man nämlich, wer systemkritisch ist und wer eben ja um sich selbst weniger Angst hat, sondern wirklich sozusagen seine Frau, seinen Mann steht und seinen Job macht. Das ist ausnahmslos bemerkenswert. Und ich glaube, dass wir auch ohne Verpflichtungen vielleicht sicherlich viele Freiwillige hier haben werden, die sich zum Dienst melden. Und natürlich, im letzten Mittel muss man vielleicht auch zu so etwas greifen. Derzeit, glaube ich, kann man aber schon eins sagen, wir sind ziemlich gut aufgestellt, auch im internationalen Vergleich. Wir haben sehr viel mehr Intensivkapazitäten pro 1000 Einwohner als viele andere Länder in Europa. Unsere Nachbarn in Österreich sind auch relativ gut aufgestellt, auch unsere Kollegen in der Schweiz. Aber wie gesagt, es ist jetzt noch ganz gut. Viel schwieriger ist neben der Krankenhausversorgungsinfrastruktur natürlich auch die pflegerische Versorgung in den Altenheimen, in den Pflegeheimen und auch auf den, sage ich mal, normalen Stationen in der Rehabilitation. Das darf man ja alles auch nicht vergessen. Es gibt ja auch noch viele andere Krankheiten jenseits von Corona.
Sie haben es bereits angesprochen. Wir erkennen nun, wie wichtig medizinisches Personal ist. Innerhalb dieser Berufsgruppen gibt es jedoch viele, wie zum Beispiel Krankenschwestern oder Pfleger, die nicht entsprechend entlohnt werden. Gibt es hierfür wirtschaftlich denkbare Lösungskonzepte?
Also dazu muss man ja sagen, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die Bundesregierung hat ja in dieser Legislatur wirklich schon einiges versucht anzuschieben und insbesondere die Pflegefachberufe, die Pflegeberufe besser zu stellen. Jetzt gibt es natürlich noch mehr, die im Gesundheitswesen tätig sind und nicht nur die Pflegefachberufe, sondern auch therapeutische Berufsfelder oder auch medizinische Hilfsberufe, die ja auch einen wichtigen Job leisten. Sicherlich ist es immer wünschenswert, dass die Menschen, die diesen schweren Job tun, und dazu zählen aber auch Ärzte, Notärzte, Ärztinnen, Pflegefachkräfte, also alle Gesundheitsfachberufe, die jetzt sozusagen ganz vorne in erster Reihe stehen, dass die adäquat für diese Leistung und auch für das Risiko, dass sie ja persönlich auch mit ihren Familien eingehen, entlohnt werden. Und ich glaube, diese Krise, es ist schwierig zu sagen, so eine Krise hilft. Ich möchte damit jetzt nicht einen falschen Lippenschlag bekommen, aber sie trägt sicherlich dazu bei, dass man diese systemkritischen Berufe nur noch mehr wahrnimmt oder endlich mehr wahrnimmt und eine noch stärkere gesellschaftspolitische Debatte darüber führt. Worüber ich aber auch oder wozu ich auch Vorsicht wage, ich finde es natürlich wichtig, dass dieses Personal richtig vergütet wird. Und ich glaube, dass wir an vielen Stellen hier auch nachjustieren müssen. Komma, aber ein bisschen Wasser muss ich insofern in den Wein tun, weil ich glaube, wir müssen gerade in dieser Diskussion ehrlich bleiben und dürfen gerade jetzt niemanden anlügen. Wir müssen gucken, was können wir machen, wo können wir mehr Geld zahlen. Aber es wird auch in einer Zeit nach Corona, wenn jetzt vor allem insbesondere die Konjunktur ein wenig einbricht, danach nicht wesentlich mehr Geld zur Verfügung sein und die alten Probleme, die vorher da waren, sprich der demografische Wandel, weniger junge Leute, die in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen, Herausforderungen der Digitalisierung, die sind ja alle noch da. Natürlich müssen wir nachher auch gucken, wo haben wir denn das Geld, denn nichts Schlimmeres gibt es, finde ich, als Menschen etwas zu versprechen, was man nachher nicht einhalten kann. Und deswegen, glaube ich, müssen wir hier sehr vorsichtig sein. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, stärker als bisher die gesellschaftspolitische Debatte in diesem Kontext zu führen und die Gesellschaft auch zu fragen, was ist uns Gesundheit wert und was sind wir dafür auch bereit, gegebenenfalls zu opfern und zu finanzieren. Denn dann ist ja immer die zweiseitige oder die Dichotomie, kann man sagen, dass man auf der einen Seite immer sagen möchte, ja klar, gebt den Leuten mehr Geld, aber wenn man dann auch mehr Geld braucht für die Krankenkassen und die Krankenversicherungsbeiträge ansteigen, dann beschweren sich auch alle. Und das ist immer so die Schwierigkeit. Aber summa summarum, ich finde es gut, diese Debatte zu führen und meinen höchsten Respekt all derjenigen und diejenigen, die dort ihre Arbeit in erster Reihe tun, gilt aber im Übrigen natürlich nicht nur für das medizinische Personal, sondern auch Feuerwehrleute und viele andere Berufe mehr, die jetzt sozusagen den Dienst für die Gemeinschaft tun.
Pandemien gab es ja auch schon in der Vergangenheit, wie zum Beispiel die Pest oder spanische Grippe. Und auch damals haben sich schon Wissenschaftler mit dem Phänomen beschäftigt. Bereits die Gründer der klassischen Wirtschaftswissenschaften haben sich im 18. Jahrhundert mit Pandemien und deren Auswirkungen auf die Ökonomie beschäftigt. Was sind denn genau die Inhalte Ihrer Theorien?
Ja, Frau Hahn, vielen Dank. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Gerade ich als Volkswirt nehme und beziehe mich da auch gerne auf diese Frage. Denn nur weil wir in Deutschland jetzt glücklicherweise uns die letzten 70 Jahren mit derart, man nennt es auch sogenannte exogenen Schocks, nicht beschäftigen mussten, heißt es ja nicht, dass sie uns in der Ökonomie nicht natürlich schon und auch in den Gesellschaften, auch in der Soziologie, sie uns nicht bekannt sind. Schon, wie gesagt, einer der Gründer der Ökonomie, Malthus hat sich mit Bevölkerungswachstum und mit Pandemien, mit Katastrophen beschäftigt. Er hatte dort eine sehr pessimistische Sichtweise und die auch sicherlich nicht eins zu eins übertragbar ist. Aber natürlich in einer Zeit mit Klimawandel, von zunehmender Weltbevölkerung, von Massentierhaltung, vom Klimawandel warnen Virologen ja schon häufiger, dass wir auch mit Pandemien rechnen müssen gegebenenfalls. Und dass wir unsere Systeme sozusagen auch auf den Katastrophenfall hier mal vorbereiten müssen. Jetzt haben unsere Großeltern natürlich, die den Zweiten Weltkrieg beispielsweise noch erlebt haben und die Generationen davor, waren viel mehr sozusagen, die Gesellschaft hat eine größere Awareness dafür, dass sozusagen auch mal ein Schock passieren kann, der sozusagen ja zum Teil die normale Ordnung zerstört, oder sagen wir nicht zerstört, aber ins Wanken gerät, aber auch das ökonomische Gleichgewicht, sagen wir, ins Wanken gerät. Das letzte Mal, was wir in Deutschland hatten, war ja 2008, die Finanzkrise, obgleich man das jetzt ja wahrscheinlich eins zu eins gar nicht so vergleichen kann. Aber damit haben sich Ökonomen schon immer beschäftigt. Interessant, diese exogenen Schocks, wie wir sie nennen. Schock ist ja ein Begriff aus der Medizin, der eine lebensbedrohliche Situation für einen Patient darstellt. So übertragen wir es auch auf die Ökonomie. Und einen der ganz bedeutenden Ökonomen, Keynes, der Begründer des Keynesianismus, der vor allem im letzten Jahrhundert, in den 1930, 40er und 50er Jahren sehr bekannt war, unser Altbundeskanzler Schmidt war ja ein bekennender Keynesianer, forderte gerade in Zeiten, in denen sozusagen sich die Wirtschaft durch Schocks in die Rezession begibt, bezweifelte er die Selbstheilungskraft der Märkte und sprach sich für eine antizyklische Wirtschaftspolitik aus und für eine sogenannte Easy Money Policy und Deficit Spending, sprich für Konjunkturpakete, für schnelles, günstiges Geld. Wir sehen dergleichen ja auch die Aktivitäten, die gerade auf weltpolitischer Ebene, auf europäischer und auch in Deutschland wirtschaftspolitischer Ebene gefahren werden, dass man jetzt versucht, alles zu tun, damit wir aus dieser Krise rauszukommen. Das sozusagen ist wirtschaftspolitisch sicherlich nichts Neues. Allerdings, jetzt gehe ich aufs Gesundheitswesen, haben wir uns, glaube ich, ein bisschen zu wenig mit der Frage von Katastrophenschutz letzten Jahre beschäftigt. Und ich glaube, wir müssen zum einen trennen, dass wir natürlich fordern, wie können wir Krankenhauskapazitäten bündeln. Aber wir haben natürlich viel zu wenig berücksichtigt, dass für Katastrophenfälle auch mehr Kapazitäten vorgehalten werden müssen. Und da spielen viele Faktoren rein. Unter anderem Krankenhäuser werden ja vergütet pro Fall. Und für den Katastrophenfall vorzuhalten, ist ja Vorhaltung. Und Vorhaltung muss sich ja ganz anders finanzieren. Und wir hatten vor der Pandemie, vor der Corona-Krise in Deutschland intensiv über die Neujustierung der Notfallversorgung gesprochen. Und auch ich war einer der Gesundheitsökonomen, die gefordert haben, Mensch, lass doch mal die Katastrophenschutz und den Rettungsdienst, die ja in der Hoheit der Bundesinnenministerien und der Länderinnenministerien, also der Innenministerien liegen, die Rettungsdienstkompetenzen doch zusammenführen mit den Kompetenzen der Krankenhäuser, die in den jeweiligen Gesundheits- und Sozialministerien sind. Also Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Krankenhausversorgung bündeln, denn jetzt sind ja unterschiedliche Ministerien Status quo eigentlich zuständig. Und damals gab es einen großen Aufschrei der Länder, die alle sagten, nein, Katastrophenschutz, das ist Innenministerium, Rettungsdienst ist Innenministerium, das machen wir separat von den Gesundheitsministerien. Ich glaube, wir haben alle zu wenig uns zu sehr in Sicherheit gehütet und müssen einfach uns darauf einstellen, dass unsere Großeltern und Urgroßeltern auch darauf eingestellt haben. Es kann immer zu Schocks kommen. Dafür sind wir, glaube ich, eine zu statuierte Gesellschaft hier gewesen und müssen das jetzt leider bitterlich und schmerzhaft lernen. Aber vielleicht sind wir dann wir hoffen es ja nicht, dass so schnell wieder Krisen kommen, aber vielleicht haben wir eine größere Awareness und lernen hier für die Zukunft, dann damit vielleicht besser umzugehen und hinterfragen auch zum Beispiel Lieferketten. Es ist ja ein Wahnsinn, dass wir in der Arzneimittelproduktion extrem vom Ausland abhängig sind, von den Schutzkleidungen extrem vom Ausland abhängig sind. Vielleicht wird es die ein oder andere Produktionsentscheidung, die auch inländisch durchgeführt werden kann, perspektivisch in Europa verändern.
Hier würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer nachfragen. Wie sieht denn eine Bündelung konkret aus?
Nun ja, also wir sehen ja, dass jetzt insbesondere die Krankenhäuser ja ein wichtiger Teil des Krisenschutzes jetzt sind, obgleich wir natürlich auch viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte haben, die ja über die Selbstverwaltung organisiert sind. Und hier sind viele einzelne Akteure unterwegs und ich glaube, und es findet ja zurzeit ja auch richtig statt, aber dass man die Kompetenzen zwischen den Ministerien noch stärker verknüpfen kann. Denn ich sage jetzt mal, eigentlich ist in erster Linie für den Katastrophenschutz der Bundesinnenminister zuständig. Derzeit, interessanterweise, nimmt man ja den Bundesgesundheitsminister ja noch mehr wahr in der politischen Wahrnehmung, zumindest nach außen. Und das zeigt eigentlich für mich, dass man vielleicht, wir hatten ja die Katastrophenschutzpläne und wir haben sie ja auch für die Krankenhäuser, aber dass man hier vielleicht auch in der normalen Krankenhausplanung, normal heißt ohne Krisenfall, mehr sozusagen diese Krisenkompetenzen in Zukunft berücksichtigt, diese Awareness stärker verankert und dass man da prospektiv vielleicht besser planen kann, obgleich sicherlich, das muss man natürlich auch sagen, dergleichen Pandemien schwierig zu planen sind und wir, sag ich mal, immer noch relativ gut aufgestellt sind. Aber ich sage jetzt mal, Schutzkleidung ist ja so ein Thema, wo man sagt, naja, hätte man sozusagen vielleicht vor ein paar Jahren Informationsflüsse zwischen den Ministerien vielleicht besser laufen lassen können und vielleicht die ein oder andere Warnung besser wahrgenommen, hätte man jetzt vielleicht schon vorab reagieren können. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, das ist in so einer Situation immer einfacher zu sagen, was man hätte machen können. Da will ich jetzt auch nicht irgendwie neunmal klug daherkommen, weil ich glaube, das ist der Situation auch nicht geboten. Derzeit arbeiten ja alle im roten Bereich, auch in den Ministerien und versuchen zu tun, was so geht. Also das gehört, glaube ich, zum Fairness auch dann dazu.
Auch wenn es ein gewagter Blick in die Zukunft ist, eine Frage, die viele ja umtreibt, ist, was wird auf die Wirtschaft zukommen?
Naja, das ist natürlich auch nicht ganz trivial, also nicht ganz trivial zu beantworten. Und wie der Ökonom immer so schön sagt, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wie das RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, haben jetzt ja schon erste Prognosen rausgegeben. Ich will gar nicht auf einzelne Zahlen eingehen, aber ich glaube, man kann schon zwei, drei Fakten festhalten. Es kommt ganz extrem darauf an, wie schnell wir diese Krise in den Griff bekommen und wie schnell wir Normalmodus ist, glaube ich, nicht so ganz trivial, wie schnell wir in eine Konvergenzphase kommen, dass wir wieder Stück für Stück in den Normalmodus zurückkommen. Denn entscheidend wird ja sein, dass jetzt die Wirtschaft zurückgeht. Die Frage ist aber, wann können wir wieder in den Normalmodus gehen und wann können wir die sogenannten Nachholeffekte, von denen wir jetzt ausgehen, generieren. Das heißt, schaffen wir es vielleicht, dass wir in der zweiten Jahreshälfte wieder Stück für Stück in Normalität zurückkommen, ist zwar für das Jahr 2020 natürlich ein Rückgang, also ein Rückgang der Wirtschaftsleistung zu beobachten und werden wir auch rezessionsähnliche Faktoren sehen, aber wir erwarten dann schon, dass wir in 21 dann extreme Nachholeffekte haben, die sich dann wieder positiv auf das Bruttoinlandsprodukt auswirken. Damit das aber kommen kann, müssen wir zum einen jetzt Stück für Stück zügig die Krise in Deutschland in den Griff bekommen. Und jetzt kommt was Wichtiges, aber nicht nur in Deutschland, denn es ist ja keine nationale Krise, sondern es ist ja eine Krise, von denen unsere Nachbarländer in Europa und Amerika und viele andere Länder auch betroffen sind. Und Deutschland ist ja deswegen vor allem ein reiches Land, weil wir unsere Waren, Güter und Dienstleistungen in die Rest der Welt exportieren, verkaufen und demzufolge bringt es uns natürlich auch nichts, wenn der Rest der Welt sozusagen im Chaos untergeht und natürlich dann auch unsere Produkte nicht kaufen kann und uns auch nicht beliefern kann, weil wir sozusagen Vorleistungen aus anderen Ländern beziehen. Umso wichtiger ist eben, dass diese Pandemie weltweit in den Griff kommt. Für einen großen Außenhandelsnation wie die Bundesrepublik Deutschland ist eine, ist umso wichtiger. Das heißt, schnell die Hausaufgaben im Inneren machen, hoffen und darauf pochen, auf europäische Lösungen, auf Lösungen im Ausland, dass wir diese Pandemie weltweit in den Griff bekommen, dass wir dann zügig, vor allem in der zweiten Jahreshälfte und vor allem im nächsten Jahr, Nachholeffekte generieren können, damit der Verlust der Wirtschaftsleistung so gering wie möglich ist und vor allem auch massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu verhindern. Denn das ist natürlich, jetzt kommen wir aufs Gesundheitswesen zurück, natürlich auch fundamental wichtig. Denn wenn wir jetzt natürlich viel Arbeitslosigkeit haben, dann haben wir auch niemanden mehr, der mit seinen Sozialversicherungsabgaben in das Gesundheitssystem einzahlt, das dadurch ja im Übrigen finanziert wird.
Was sollten wir Ihrer Meinung nach aus der Krise lernen?
Ich glaube, einen ganz trivialen Satz, nichts für selbstverständlich zu erachten. Wohlstand ist keine Selbstverständlichkeit. Gesundheit, Frieden und Freiheit von Krankheit und Gebrechen ist keine Selbstverständlichkeit. Und in dieser Krise wird eigentlich einem erstmal bewusst, wie gut es uns eigentlich geht, solange wir gesund sind, wie gut es uns auch vor der Krise ging. Und wir Deutschen sind ja gerade, haben so einen Hang, eigentlich immer alles negativ zu sehen. Und vielleicht trägt es ein Stück weit dazu bei, ein bisschen demütiger zu werden auf der einen Seite, aber hoffentlich ganz proaktiv und positiv, wenn wir diese Krise überstanden haben, in die Zukunft zu blicken und zusammenzuhalten als Gesellschaft, solidarisch, so wie das in unserem Grundgesetz eigentlich auch verankert ist.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Am Ende haben wir unser 30-Sekunden-Plädoyer. Das heißt, wir stellen eine Frage und bitten den Experten darum, diese in 30 Sekunden zu beantworten. Ihre Frage lautet, welche Maßnahmen müssen dringend umgesetzt werden, um das Gesundheitssystem zu entlasten? Bitte starten Sie jetzt.
Es sollten sich bitte alle an die Vorgaben, die derzeit gegeben sind, halten, besonders vulnerable Gruppen, insbesondere die Älteren, schützen. Und im nächsten Schritt müssen wir wirklich unbedingt eine Ausweitung der Testkapazitäten voranbringen, damit wir wissen, wer erkrankt ist, damit wir eine weitere Ausbreitung verhindern können und Stück für Stück wieder zurück in die Normalität kommen.
Prima. Damit sind Sie, ich glaube, der erste Experte, der es unter 30 Sekunden geschafft hat. Herzlichen Dank für das sehr interessante Interview, Herr Balwas, und vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Alles Gute.
Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.